SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch, guten Morgen. Mehr als 520 Milliarden Euro, dazu eine Neuverschuldung von 174 Milliarden. Das sind die Eckdaten für den Haushalt 2026. Das Bundeskabinett hat den Entwurf gestern beschlossen. Verbraucherschützer üben heftige Kritik daran. Dass eine Stromkostensenkung für Verbraucher ausbleibe, sei nicht akzeptabel, sagte die Vorständin der Verbraucherzentrale Bundesverband Ramona Popp der Neuen Osnabrücker Zeitung. Die Regierung bediene einzelne Interessengruppen, das zeige die Erhöhung der Pendlerpauschale und die Ausweitung der Mütterrente. Bundesfinanzminister Lars Klingbeil, SPD, verteidigte die Haushaltspläne für die kommenden Jahre noch einmal in den ARD-Tagesthemen. Deutschland müsse in seine Sicherheit investieren, aber auch in Modernisierung und Wachstum.
Wenn man sagt, wir bringen unser Land voran, dann hat das natürlich auch Folgen für die Zinszahlung der nächsten Jahre. Das ist eine hohe Verantwortung, die wir übernehmen. Das ist eine hohe Verantwortung, die auch ich als Finanzminister trage. Ich bin mir dieser Verantwortung bewusst, aber ich sage Ihnen trotzdem, jetzt muss in die Sicherheit investiert werden, jetzt muss in das Wachstum, jetzt muss in die Infrastruktur, jetzt muss in die Gerechtigkeit dieses Landes investiert werden. Wir dürfen diesen Zeitpunkt, der gerade ist, nicht verpassen und deswegen ist es richtig, dass wir das jetzt tun.
Bundesfinanzminister Klingbeil. Ins Ausland. Zum Abschluss der UN-Konferenz zur Zukunft der Palästinenser haben noch weitere Länder angekündigt, Palästina als Staat anzuerkennen. Sie schließen sich damit Frankreich und Großbritannien an. Unsere New York-Korrespondentin Giselle Ucker berichtet.
In einem gemeinsamen Dokument erklären 15 westliche Länder, dass sie Palästina entweder bereits anerkannt haben oder diesen Schritt im September bei der UN-Vollversammlung gehen wollen. Zum Beispiel Kanada, das als drittes G7-Land neben Frankreich und Großbritannien ein Zeichen setzen will, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden. Unter den Unterzeichnern sind auch europäische Staaten wie Portugal, Irland oder Luxemburg, genau wie Finnland oder Australien. Weitere Staaten sollen sich dem Appell ebenfalls anschließen, fordern sie. Als weiterer Erfolg der Palästina-Konferenz gilt, dass sich erstmals arabische Länder von der terroristischen Hamas distanziert haben. Sie forderten deren Entwaffnung und Entmachtung und die Freilassung israelischer Geiseln.
US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von 50% gegen Brasilien verhängt. Das Weiße Haus begründete das mit einer angeblich politisch motivierten Verfolgung des früheren brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro. ARD Südamerika-Korrespondentin Anne Herberg berichtet.
Der 70-jährige Rechtsaußenpolitiker Bolsonaro muss sich in seinem Heimatland wegen eines mutmaßlichen Putschversuchs verantworten. Der amtierende brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva will in dem Streit hart bleiben. Er sagte der New York Times, er habe keine Angst vor Trump. Vielleicht wisse der US-Präsident nicht, dass die brasilianische Justiz unabhängig sei. Lula setzt darauf, dass US-Verbraucher die Zölle durch höhere Preise zu spüren bekommen und sich letztlich gegen Trump wenden. Die USA importieren aus Brasilien unter anderem Kaffee, Rindfleisch und Orangensaft.
Die Elektronikhandelsketten Mediamarkt und Saturn sollen einen chinesischen Eigentümer bekommen. Für die Muttergesellschaft Seconomy aus Düsseldorf gibt es ein Übernahmeangebot in Höhe von mehr als 2 Milliarden Euro. Aus der Nachrichtenredaktion David Rühl.
Jeder Seconomy-Aktionär kann nun entscheiden, ob er seine Anteile an JD.com verkauft. Der chinesische Konzern ist einer der größten Online-Händler der Welt. Jetzt versucht er mit der Seconomy-Übernahme in Europa zu wachsen. Denn mit Mediamarkt und Saturn könnten sich die Chinesen vor allem Zugriff auf ein Netz von etwa 1000 Geschäften mit 50.000 Angestellten verschaffen. Zwei große und wichtige Aktionäre haben der Übernahme schon zugestimmt. Die Gründerfamilie Kellerhals und die traditionsreiche Industriefamilie Haniel mit ihrer Holding aus Duisburg.
Angesichts der Krise der Deutschen Bahn hält der Stuttgart 21 Projektleiter einen radikalen Kurswechsel für nötig. Der Manager Olaf Drescher sprach sich im SWR-Interview dafür aus, dass der Konzern vom Staat unabhängig wird und wie ein privates Unternehmen agieren kann. SWR-Reporter Henning Otte berichtet.
Das ständige Hin und Her der Politik bei der Strategie habe die Bahn erst in die Misere gebracht, kritisierte Drescher im SWR-Videopodcast zur Sache intensiv. Auf der einen Seite verlange man, dass die Bahn wirtschaftlich arbeite. Auf der anderen Seite wolle man, dass die Bahn sich am Gemeinwohl orientiere. Das passe nicht zusammen. Er sei für echtes Unternehmertum, das gehe mit privaten Eigentümern besser. Derzeit gehört die Deutsche Bahn AG zu 100% dem Bund. Drescher sieht aber auch innerhalb der Bahn großen Reformbedarf. Die Beschwerden über fehlende Pünktlichkeit und den schlechten Service seien aus seiner Sicht alle richtig. Die Bahn müsse deshalb sehr vieles ändern, um das Vertrauen der Menschen zurückzugewinnen. Dazu gehöre auch eine viel bessere Kommunikation.
Schülerinnen und Schüler in ganz Deutschland haben ab heute Sommerferien, sobald in Bayern der Unterricht endet. Denn Bayern ist das letzte der 16 Bundesländer, das nach der Zeugnisübergabe in die großen Ferien startet. Als vorletztes Bundesland hatte gestern Baden-Württemberg den letzten Schultag gehabt. Die Tourismusbranche ist vielerorts mit der bisherigen Saison nicht zufrieden. Zum Beispiel klagen Hotels, Gaststätten und Vermieter von Ferienwohnungen am Bodensee über geringere Buchungszahlen und weniger Gäste. Das hat eine Recherche des SWR ergeben. Ein Grund ist demnach, dass sich die Menschen beim Konsum zurückhalten. SWR-Reporter Gerald Pinkenburg berichtet.
Die Menschen verzichten aufs Mittagessen, trinken nur noch ein Glas Wein und verkürzen ihren Urlaub, sagt Horst Müller. Er ist der erste Vorsitzende des DEHOGA im Bodenseekreis und betreibt selbst ein Hotel in Hagnau. Jeder fünfte Betrieb habe seit der Corona-Zeit inzwischen Probleme, so Müller. Rund 70 mussten danach bereits aufgeben. Laut der Bodensee Tourismus GmbH sind die Buchungszahlen im Mai und Juni im Vergleich zum Vorjahr zwar stabil gewesen, allerdings habe der verregnete Juli dazu geführt, dass die Übernachtungszahlen zurückgingen. Zudem spürten Gastronomiebetriebe und die Ausflugsziele, dass die Menschen immer weniger Geld ausgeben.
Fast 70.000 winzig kleine Plastikteile. So viele atmet laut neuesten Berechnungen ein Erwachsener im Schnitt jeden Tag ein. Deutlich mehr als bisher angenommen. Das schreiben Forscher vom Geowissenschaftlichen Institut der Universität Toulouse in einer Fachzeitschrift. Sebastian Binz berichtet.
Für ihre Studie haben die Wissenschaftler die Anzahl von Plastikteilchen in Luftproben gemessen. Das Ergebnis, vor allem in Innenräumen und Autos, ist die Belastung durch besonders kleine Partikel hoch. Hauptverursacher ist laut der Studie der Abrieb von Textilien, Kunststoffmöbeln und der Innenverkleidung von Fahrzeugen. Winzige Plastikteilchen können beim Einatmen tief in die Lunge vordringen und dort möglicherweise Entzündungen, Zellschäden oder Ähnliches auslösen. Allerdings sind die konkreten gesundheitlichen Auswirkungen bisher kaum erforscht.
Nach dem Tod von Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier bei einer Bergtour in Pakistan ist die Bestürzung groß. In der Sportwelt, in der Politik und auch in ihrer bayerischen Heimat. Aus Garmisch-Partenkirchen berichtet Max Gilbert.
Es ist ein trauriger Tag für die Einwohner von Garmisch-Partenkirchen, dem Geburtsort von Laura Dahlmeier, wo sie bis zuletzt lebte. International bekannt war die ehemalige Biathletin als Olympiasiegerin. Hier in Garmisch war sie einfach nur die Laura, die gefühlt jeder kennt. Eine Frau ist kurz nach der Todesnachricht auf dem Weg in die Kirche, um eine Kerze anzuzünden. Es sei so unendlich traurig. Eine andere erzählt, bis zum Ende der Rettungsaktion habe sie gehofft und gebetet. Dahlmeier sei ein positiver, sympathischer Mensch gewesen, ein Vorbild und trotz aller Erfolge nahbar und bodenständig. Das erzählen viele hier am Fuß der Zugspitze. Anderen fehlen die Worte, sie sind einfach nur geschockt und entsetzt über den Tod von Laura Dahlmeier und die Lücke, die sie hier hinterlässt.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Es kommt der nächste wechselhafte Tag. Mal ziehen dicke Wolken durch, örtlich bilden sich Regenschauer, dann scheint wieder die Sonne. Die Höchsttemperaturen 19 bis 25 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
Übertourismus, wenn Reisen zum Problem wird. Das ist unsere Serie in dieser Woche hier in SWR aktuell. Denn es gibt Städte, Sehenswürdigkeiten, Landstriche, die sind wunderschön und deshalb vor allem in der Hochsaison total überlaufen. Und damit verlieren diese Perlen ihren Reiz. Die Umwelt leidet, Anwohner und Einheimische sind genervt. Was tun gegen Übertourismus? Darüber habe ich mit Julian Reif gesprochen, Professor am Deutschen Institut für Tourismusforschung. Herr Reif, wie kann man Menschenmassen in der Hochsaison besser steuern, damit Übertourismus gar nicht erst entsteht?
Vielleicht zunächst muss man einfach mal festhalten, dass wir hier in Deutschland eigentlich gar kein flächendeckendes Overtourismus oder Übertourismusproblem haben. Also eigentlich im Gegenteil. Also viele Gemeinden würden sich ja im Gegenteil mehr Gäste wünschen, ja, also die Arbeitsplätze sichern und auch den Ort beleben. Aber Sie haben natürlich vollkommen recht, an manchen Orten und entsprechend auch dann noch zu manchen Zeiten kommt es natürlich dann auch in deutschen Reisezielen auch zu gewissen Tragfähigkeitsgrenzen. Leider ist es nicht ganz so einfach, Menschen in ihrem Besuchsverhalten zu lenken. Derzeit gibt es verschiedene Ansätze, was man da tun kann. Vielerorts werden Reiseziele beispielsweise zu sogenannten Smart Destinations ausgebaut, also smarten Reisezielen mit digitaler Infrastruktur, um eben so auch zu messen, wie viele Menschen sind denn eigentlich wann, wo und eben so einen Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung des Tourismus zu leisten.
irgendwo dorthin zu fahren, Urlaub zu machen, wo es knüppeldicke voll ist, das macht ja eigentlich auch keinen Spaß. Auf der anderen Seite sind natürlich viele Menschen auch gezwungen, in der Hauptreisezeit Urlaub zu machen, wegen der schulpflichtigen Kinder beispielsweise. Trotzdem, was können denn Urlauber selbst dazu beitragen, dass es eben keinen Übertourismus gibt?
Es gibt ein schönes Sprichwort, ja, ein guter Tourist ist ein gut informierter Tourist. Also ich kann nur jedem Reisenden raten, informieren sich darüber, wann es gegebenenfalls voll sein könnte. Versuchen Sie vielleicht vorab Tickets zu reservieren, bei Attraktionen beispielsweise, damit Sie ja eine Sicherheit haben, dass Sie auch zu dem Zeitpunkt irgendwo reinkommen. Und für die Reiseziele wiederum gilt es dann eben auch, nach innen auch zu kommunizieren, die Bevölkerung auch mitzunehmen und auch dafür zu sensibilisieren, hey, es ist auch ganz toll, wenn Gäste kommen und unseren Ort oder unsere Gemeinde besichtigen wollen.
Über Tourismus, ganz gleich wo, ob in Städten, in der Natur, also in den Bergen, an Seen und Flüssen, das schadet auch der Umwelt. Könnte man zum Beispiel die Anzahl der Unterkünfte begrenzen, damit erst gar nicht so viele Urlauber kommen können?
Ja, es ist immer so ein Zusammenspiel zwischen Angebot und Nachfrage. Ne? Barcelona beispielsweise versucht jetzt mehr und mehr Airbnb zu begrenzen und eben so dafür zu sorgen, dass Wohnraum für Einheimische auch vorgehalten wird. Aber in manchen Orten ist auch der Tagestourismus ein ganz besonders großes Problem, weil dann natürlich so die hohen Frequenzen an Besuchern vor Ort kommen.
Ganz genau. Lassen Sie uns jetzt auf die Tagesgäste schauen, die in vielen touristischen Hotspots nicht besonders beliebt sind. Könnte man zum Beispiel die Preise einfach für Tagestouristen erhöhen, damit eben mehr Geld reinkommt, weil Tagestouristen nur kurz da sind, aber ansonsten dann eben doch zum Beispiel in Hotels, Pensionen kein Geld lassen und dass man das dadurch ein bisschen ausgleicht?
Also ich bin generell nicht dafür, gewisse Gruppen direkt auszuschließen oder zu bepreisen. Was man mit Preisen durchaus machen kann, dass man eben für beispielsweise für Attraktionen unterschiedliche Preise für unterschiedliche Zeiten vergeben kann. Und das einhergehend mit Reservierungssystemen, beispielsweise wie das Miniatur Wunderland in Hamburg, kann ein guter Kniff sein, um eben Spitzenzeiten entsprechend zu entlasten.
Übertourismus ist kein generelles, aber ein punktuelles Problem in Deutschland. Wo ist es schon gelungen, die Urlauberströme so zu lenken, dass Übertourismus überhaupt kein Thema mehr ist?
Ja, überhaupt kein Thema ist natürlich auch eine harte Aussage. Es ist ja auch oftmals sehr subjektiv. Für den einen ist das zu voll, für den anderen ist das genau die richtige Menge. Ja, wir sprechen da teilweise sogar von positivem Crowding. Also manche Menschen finden es ja auch sogar stimulierend und anregend, wenn es viel los ist. Aber es gibt gute Beispiele, auch in Deutschland, nehmen Sie einfach Scharbeutz oder die Lübecker Bucht oder auch Büsum, wo ja pfiffige Touristenmanager vor Ort sind, die versuchen eben mit Daten und innovativen Ideen wie Strandampeln oder ja datengestützten Prognosen auch Öffnungszeiten von Bäckereien beispielsweise anzupassen, um so sich der Nachfrage anzugleichen. Das finde ich schon ganz smart gelöst. Und da gibt es sicherlich noch jede Menge andere Beispiele bundesweit, wo man lokal versucht, mit innovativen Ideen und pfiffigen Ansätzen dem ganzen Phänomen zu begegnen.
Vielen Dank, Julian Reif, Professor am Deutschen Institut für Tourismusforschung. Über Tourismus, wenn Reisen zum Problem wird, unsere Serie in dieser Woche in SWR aktuell. Morgen früh zwischen 6 und 9 zum Abschluss berichten wir über Übertourismus am Bodensee.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Ist die Reise von Bundesaußenminister Johann Wadephul von der CDU nach Israel. Thema beim Gespräch mit dem israelischen Außenminister Gideon Saar ist die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen. Efi Seibert.
Der Außenminister hat seinen Urlaub unterbrochen. Die Entwicklung im Nahen Osten erfordert gerade seinen Einsatz. Deutschland schickt seine großen Militärtransportflugzeuge, um Hilfslieferungen über Gaza abzuwerfen. Aber natürlich wissen alle, dass das vor allem ein symbolischer und außerdem umstrittener Akt ist. Deutschland fordert deswegen, dass Israel ausreichend humanitäre Hilfe für die Menschen in Gaza auch auf dem Landweg ermöglicht. Es fordert einen dauerhaften Waffenstillstand und den Stopp von Vertreibung und Annexion im Westjordanland.
Im Prozess gegen Querdenken-Gründer Michael Ballweg am Landgericht Stuttgart soll heute das Urteil fallen. Die Anklage wirft ihm unter anderem versuchten Betrug und mehrere Steuerdelikte vor und hat 3 Jahre Haft gefordert. Dorina Blau.
Beobachter rechnen mit einem Freispruch von den wesentlichen Vorwürfen. Ballweg war angeklagt worden, weil er über 500.000 Euro an Schenkungen von seinen Unterstützern für private Zwecke verwendet haben soll. Laut der Staatsanwaltschaft soll er die Querdenkenbewegung wie ein Geschäftsmodell betrieben haben, mit dem Ziel, Geld für sich selbst abzuzweigen. Die Verteidigung von Ballweg fordert dagegen Freispruch und dazu noch Haftentschädigung, Schadensersatz und Schmerzensgeld für rund 280 Tage Untersuchungshaft. Mit mehr als 40 Tagen hatte das Stuttgarter Landgericht den Strafprozess seit dem vergangenen Oktober verhandelt. Ballweg selbst beteuerte seine Unschuld vor Gericht.
Und auch diese Wirtschaftsthemen werden heute wichtig. Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen legt seine Halbjahreszahlen vor. Begleitet von Protesten hat der Aufsichtsrat die letzten beiden Tage über die Zukunft des Unternehmens beraten. Viktoria Klausnitzer.
ZF kämpft seit Monaten mit Umsatzrückgängen, Verlusten und Milliardenschulden. Es geht dabei auch um die Zukunft der Antriebssparte Division E mit ihren insgesamt 28.000 Beschäftigten weltweit. Verschiedene Szenarien werden diskutiert, von einer Ausgliederung der Division bis hin zur Suche nach einem Partner. Gegen die Konzernpläne protestierten am Dienstag mehrere tausend ZF-Beschäftigte in Friedrichshafen. Auch an anderen Unternehmensstandorten, etwa in Bayern und im Saarland, gingen Beschäftigte auf die Straßen. Die Geschäftsleitung arbeitet seit längerem daran, den Konzern aus der Krise zu führen. Dazu gehört auch der deutschlandweite Abbau von 14.000 Stellen.
Und auch die Deutsche Bahn veröffentlicht heute offiziell ihre Bilanz für das erste Halbjahr. Zwar konnte der bundeseigene Konzern die Verluste aus dem Vorjahr eindämmen, doch noch immer steht unterm Strich ein Minus von rund 760 Millionen Euro nach Zinsen und Steuern. Und die Bundesagentur für Arbeit stellt die Juli-Statistik vor. Von Interesse ist, ob erstmals nach mehr als 10 Jahren wieder die Grenze von 3 Millionen Arbeitslosen überschritten wird. Im Juni waren 2,914 Menschen bei der Arbeitsagentur arbeitslos gemeldet. Nach der Eröffnungsfeier gestern beginnen heute die sportlichen Wettkämpfe bei den Finals in Dresden. Bei dem Multisport-Event werden bis Sonntag 133 deutsche Meistertitel in 20 Sportarten vergeben. Darunter sind olympische Sportarten wie Leichtathletik, Turnen oder Rudern, aber auch Faustball oder Wildwasserrudern. Die Veranstalter beziehen die Dresdner Sehenswürdigkeiten in das Event ein. So finden Triathlon und Bogenschießen vor der Semperoper statt. Andere Wettkämpfe starten rund um die Frauenkirche. Das Techno-Festival Nature One startet heute Abend auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna im Hunsrück. Die Besucher können bis Sonntag mit 350 DJs feiern. Jessica Schwandt.
Mit dabei sind in diesem Jahr beispielsweise Alle Farben, Felix Jehn und Paul van Dyk. In diesem Jahr feiert das Festival sein 30-jähriges Bestehen. Laut Veranstalter sind für das Jubiläumsjahr auch ein paar Überraschungen auf dem Campingplatz und dem Festivalgelände geplant. Das Wetter wird nach aktuellen Prognosen eher durchwachsen, mit Regen und nur etwas Sonne bei bis zu 20 Grad. Wer dieses Mal nicht vor Ort mit dabei sein kann, der kann die Nature One auch von zu Hause verfolgen. Arte Concerts streamt die Highlights und auch das Ding zeigt einen Livestream.
Es ist Urlaubszeit, auch in der Bundespolitik. Der Bundestag ist schon in der Sommerpause. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier macht nun auch Ferien. Und er wird ab heute vertreten von der Bundesratspräsidentin. Anmerkungen dazu von Oliver Neuroth.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Da haben wir sie also doch mal. Eine Bundespräsidentin. Sogar gleich zwei. Von heute an übernimmt Anke Rehlinger den Posten für eine Woche, die Woche drauf dann Manuela Schwesig. Offiziell sind sie dann die höchsten Frauen im Staat. Allerdings ziehen Rehlinger und Schwesig für ihre Urlaubsvertretungen nicht im Schloss Bellevue ein, ginge auch gar nicht mehr. Die Präsidentenwohnung, die es früher mal gab, ist vor vielen Jahren schon umgebaut worden zu Büros und Besprechungsräumen. Das heißt, auch Frank-Walter Steinmeier wohnt nicht im Schloss. Der einzige Bundespräsident, der das getan hat, war Roman Herzog in den 90ern. Das Bundestagspräsidentenhaus liegt nun am Stadtrand von Berlin. Wenn es um Urlaub geht, haben sich bisher alle Präsidenten im Sommer mal kurz freigenommen, nie im Winter. Offenbar will auch Steinmeier nicht über die Feiertage Skifahren. Auf die Weihnachtsansprache einer Präsidentin müssen wir wohl noch ein Weilchen warten.
Anmerkungen von Oliver Neuroth.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.